Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Wir sind im gleichen Raum wie die letzte Woche. Ist eigentlich denkwürdig gewesen. Sie haben ihren Rücktritt da bekannt gegeben. Es hat eigentlich einen, sage ich jetzt ein bisschen salopp, einen Tsunami gegeben, den man gar nicht so erwarten konnte.
Ja, die Reaktion ist heftig, weil es natürlich auch sehr überraschend gemacht worden ist. Aber was gut ist, der Rücktritt aus dem Nationalrat ist Nebensache. Und so ist es auch, ist auch so.
Haben Sie ein bisschen Angst vor dem, dass man plötzlich sagt, ja, der Blocher geht jetzt von der Bühne ab?
Ich habe Angst, dass Sie meinen, es ist ein Rückzug aus der Politik, das darf es nicht sein.
Aber da hat man ganz am Anfang, die Ersten haben das gemeint, sogar im Internet.
Ja, oder? Natürlich, das ist klar, das ist der erste Ding, das ist schnell erfassbar. Der tritt jetzt zurück aus dem Nationalrat und normalerweise, wenn einer zurücktritt aus dem Nationalrat, ist es ein Rücktritt aus der Politik. Da könnte er lange voran an und dann lässt er sich noch feiern, zwei, drei Monate und am Schluss gibt es eine Standing Ovation und einen Blumenstrauß und so weiter. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist eben etwas anderes. Ich habe doch gemerkt, und das hat durch alle, auch durch die kritischen Berichte, sieht man das, was ist eigentlich jetzt die Hauptgefahr für die Schweiz? Und die Hauptgefahr für die Schweiz ist, dass man uns jetzt still und leise in die Europäische Union führt und wir die Stärke, die die Schweiz hat, auch wirtschaftlich, das sage ich ausdrücklich, weil natürlich die Wirtschaftsverbände wieder anderer Meinung sind, weil die ja nur gerade für den nächsten Tag schauen, die Stärke der Schweiz ist die besondere Staatsordnung, der Sonderfall. Und der wird dann ausgemerzt. Und dann muss man sich dem widmen. Und das Parlament, die Haufen Zeit, die man dort braucht, ist dann zweitrangig für mich. Für andere ist es vielleicht erstrangig, aber für mich. Und das kommt überall führen. Und das EU-Thema ist auch plötzlich jetzt erkannt worden. Worin das die liegt, mit diesen institutionellen Bindungen und warum das ein schleichender EU-Beitritt ist, warum man das muss verhindern muss, dass man die Volksabstimmung vom 9. Februar wieder rückgängig machen. Und das, die Botschaft ist durch, das ist also gelungen.
Also interessant ist ja noch, wenn wir jetzt das genau noch mal analysieren, eben, Sie gehen jetzt außerhalb vom Parlament, eine sogenannte Kampftruppe, haben Sie jetzt gegründet?
Gut, das ist also, wie muss sich denn das eigentlich vorstellen? Das sind also andere, die das sagen. Es ist ein Komitee, wenn man ein Abstimmungskomitee gründet, ein Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt und die wird unter anderem, es hat noch einen Haufen andere, den Kampf führen, gegen den schleichenden EU-Beitritt. Es ist eine Frontorganisation, da haben die richtig erkannt. Und bis jetzt sind 72 Organisationen beitreten, auch kleinere Organisationen.
Alle aus dem bürgerlichen Land?
Alle, nein, auch links und grün. Und
ah, da jetzt hast du
ganz klar, verschieden. Ja. Einfach, das verbindet da nichts anderes als, wir wollen, dass die Schweiz selbstständig bleibt, dass die Schweizerinnen und die Schweizer können entscheiden für die Zukunft. Also da jetzt zum Beispiel der, der sagt, nein, wir dürfen ja nicht die Tiere wegen der Tiertransport. Die haben also ein Aspekt, der sagt, wir haben in der Schweiz jetzt können verhindern, dass wir tierquälerische Transporte haben. Wenn wir in der EU sind, müssen die Normen zugelassen werden, sagen die. Und dann sind jetzt 1'500 bis 2'000 Mitglieder. Das hat natürlich über das Wochenende und das enorme Anmeldungen gegeben, das Komitee.
Wie viele?
Ja, sie haben noch nicht alles können verarbeiten. Gestern gefragt, also es geht jetzt bitte, es sind jetzt gegen die 2'000. Und wir haben noch nicht gezielt angefangen, Mitglieder sammeln.
Und aber Sie haben schon ein Sekretariat, oder?
Ja, wir haben ein Sekretariat. Der Dr. Schlür macht das, weil das ist ein erfahrene Sekretariatsorganisation für solche Sachen. Und wir haben einen Verein und ein Konto. Wir haben jetzt auch schon so viel, das ist ja nur 10 Franken. Das ist der Mindestbeitrag, den einer muss leisten. Die meisten tun es natürlich aufrunden, sodass wir Sekretariatsdienst jetzt können, aus den Geldern zahlen, die Mitglieder bringen. Das ist ja mal die Struktur. Und aber man muss immer wissen, das ist nur für die Abstimmung. Und da arbeiten wir natürlich eng zusammen mit der Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz.
Eben, das ist ja interessant. Das hat es ja eigentlich schon gegeben, was Sie jetzt gründen.
Ja.
Die Auns hat. Ja. Warum hat man denn nicht die alte Auns genommen?
Weil Downs ist eine Dauerorganisation für alle Sachen, Unabhängigkeit und Neutralität. Die macht dann noch viele andere Sachen. Jetzt muss man sich konzentrieren auf den Abstimmungskampf und da sollte man schauen, dass man alle
aber es ist eine Komitee Schwäche
Downs, organisiert. Oder? Nein, es ist nicht eine Schwäche. Also die ist auch im Vorstand. Und die SVP, wir sind natürlich jetzt breiter aufgestellt, weil sie Downs haben wir hier gegründet. Auf die EWR-Abstimmung hin. Und dort waren wir alleine gewesen. Wir hatten niemand anders gehabt. Ich habe damit gerechnet, dass wir keine einzige Partei haben, weil ich dachte, die SVP eben nicht am Schluss. Weil ja die Haupttriebfeder im Bundesrat ist Adolf Vogel gewesen. Und dann kenne ich das, wie das ist in der Partei. Dann sagt man, ja, weißt, ich kann nicht, das ist unser Bundesrat und so weiter. Sie hat dann aber am Schluss Kraft gehabt, mit 2-1 die Nein-Parolen rauszugeben. Aber das war also kurz vor der Abstimmung. Aber der Hauptkampf hat dort die Aktion Unabhängig und Neutrale Schweiz gehört. Aber man hat nichts anderes gemacht während dem ganzen Jahr das. Die jetzige Jungs macht dann noch Haufen andere Sachen. Aber jetzt, und sie hat jetzt einen neuen Präsident mit dem Lukas Reimann. Einen jungen, 31-Jährigen, das ist auch schön, oder? Da kommen jetzt junge mit und die haben auch wieder andere Informationsmittel. Also wir haben kein Konkurrenzverhältnis, sondern das Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt koordiniert alle Kräfte, die da dagegen sind. Und ich habe selber gestaunt, wie viele Organisationen und Organisationen es gibt, die da gegen den EU-Beitritt sind, ganz von ihrer Warte aus.
Aber könnte das jetzt die Organisation, das ist ja jetzt ein Verein, eine Gruppierung außerhalb vom Parlament, außerhalb von der SVP, das könnte der SVP eigentlich das Leben schwer machen, oder?
Warum?
Ja, dass die plötzlich auf eine Art, sie wollen irgendeinen Staatstragenden, sage ich mal, in Anführungszeichen, Kurs machen und sie machen da eigentlich Opposition aussen dran.
Ja, das tut sich nicht ausschliessen in der Schweiz. Also ich gehe nicht aussen dran, weil ich die Institutionen verachte.
Eben, den Eindruck hätte man ja können haben,
ja, wenn der die böse Zunge haben das natürlich. Wenn sie den Parlamentsbetrieb kritisieren, dann gibt es die böse Zunge und sagt, er ist gegen das Parlament als ich. Weil die Koryphäen, die feinen Herren im Parlament und die feinen Damen, dürfen natürlich nicht kritisiert werden. Die nehmen sich zum
Betrieb. Aber was werfen Sie jetzt konkret dem Parlament vor?
Also, das Parlament jetzig entwickelt sich und so rasch zu einem Berufsparlament. Jemand, der noch voll im Leben raussteht und arbeitet, kann nicht mehr ins Parlament, aus zeitlichen Gründen. Warum brauchen wir so viel Zeit? Weil das Parlament sich so organisiert hat, dass man so viel Zeit muss und kann verbrauchen. Mit dauernden Kommissionen, mit Subkommissionen, einen Brief schreiben, Mitberichte und dann auch keine Liste. Dann sich einmischen in die kleinsten Verwaltungsdetails. Dann aber auch im Plenum. Das Plenum ist so gemacht, dass gar keine heftige Diskussion mehr. Kann passieren, ist nicht möglich. Es werden Statements verlassen. Man kann auch nicht aufeinander eingehen. Am Anfang, als ich noch auf Bern gekommen bin, hat man, wenn einer geredet hat und man zugelassen hat und man nicht einverstanden ist, hat man die Hand aufgehebt und konnte führen. Und hat den Gegner, nur mehr als zweimal hätte man nicht dürfen, beim gleichen Geschäft. Und nachher hat man das ein bisschen formeller gemacht und gesagt, ja, nicht die Hand aufheben, man müsse ein Kärtchen abgeben, man müsse schauen, dass man dem entgegnen können. Und jetzt ist es heute so, jetzt mache ich einen Sprung. Ein Tag voran, bei den meisten Geschäften, wird gesagt, wie viele Minuten das jede Fraktion hat. Und dann hat der gibt mir die Listen ab, damit der Präsident eine Liste hat. Das wird gemischt.
Aber der Kampf ist dann eigentlich schon
man weiß gar nicht.
In der Partei, in der man reden kann, oder?
Ja, ja, gut, das ist wohl Zeitzuteilung, das geht ja noch. Aber nachher weisst du nicht, wer vor dir, also siehst du es dann schon, wer vor dir redet. Und wer nach dir redet. Aber der nach dir redet, hat sich nicht vorbereitet zum Entgegnen, sondern der hat auch wieder ein Manuskript, 1 Minute 30 Sekunden geht. Und der kann sich auch nicht Zeit nehmen, um noch entgegnen, weil er sonst überschreitet hat die Redezeit. Also das ist ja so eine bürokratisierte Geschichte, die natürlich gemacht ist fürs Mittelmass, oder? So kann jeder reden, auch wenn er gar nicht reden kann. Aber wenn er gar nichts weiss, dann abschreiben kannst du immer etwas. Und ich habe ja im 91 zusammen mit Studenten ein Referendum ergriffen gegen die damalige Parlamentsreform. Das waren 5 Beschlüsse, dass wir 5 Referenden machen müssen. Und das Volk hat mit 75% alle abgelehnt, wo die Parlamentarier mehr Geld bekommen, eben gegen das Fussparlament.
Also Ihrem Vorschlag ist durchgekommen, ja? Ja,
ja ein nicht. Das war das, der Erlass, dass wir dauernde Kommissionen machen können. Du hast vorhin gesagt, ja, wenn die dauernde Kommissionen machen wollen. Das ist ja noch begreiflich, oder? Und seitdem sind die Entschädigungen verdoppelt worden, obwohl das Volk gesagt hat, nein. Sie waren eingeklemmt bei den Dauernden, aber sie haben bei den Taggeldern über Verordnungen und zweite Säulen machen für alle Keiben die gemacht.
Aber wie viel verdient ihr jetzt konkret ein Parlamentarier heute?
Ja, im Durchschnitt etwa 140'000. Und mit dem kann einer leben, oder? Und dann ein Haufen steuerfrei, oder? Das haben wir noch gemacht. Dann kommen jetzt ein Haufen Entschädigungen über, also in der Session kommen die Essensentschädigungen über, die werden ja immer eingeladen für Mittag und Nacht für irgendwelche Lobby und so. Mir geht es nicht darum, dass die weniger Geld bekommen. Das ist mir an sich gleich. Aber dass sie so viel Zeit versummen, zum Geld zu verdienen, ist ja klar, wenn du Sitzes Geld überkommst und nie einen Fehler ist, dann musst du schauen, dass es viele Sitzungen gibt, oder?
Aber
und viele Sitzungen heisst ja viel Gesetz. Und viel Gesetz heisst, es kostet mehr. Und viel Gesetz heisst, der Bürger wird belastet. Da muss man wieder eine Reform machen und das Zeug abputzen. Mehr als ein Drittel der Zeit im Jahr dürfte den Nationalrat nicht verbrauchen. Dann muss er sich nämlich konzentrieren auf Zielführung, auf Kontrolle vom Bundesrat und aus korrigieren.
Und das machen Sie jetzt? Planen Sie so eine Reform?
Ja, jetzt habe ich also nicht wieder eine neue Ablenkung. Jetzt muss ich das Europa-Thema behandeln. Aber wenn es jemand macht, unterstütze ich es natürlich. Ja.
Aber es ist gleich interessant.
Und es gibt also, wenn ich Briefe anschaue, die ich da bekomme, da sind sehr viele Leute, die das finden, man sollte es machen.
Aber außerhalb vom Parlament. Also ich habe jetzt alle Artikel, ja, oder die meisten Artikel angelesen. Also. Von den Parlamentariern haben sie Nein. eigentlich keine Unterstützung
also,
bekommen.
Das könnt ihr euch vorstellen, das war also im 91 Jahr so gewesen. Da war ich dort geächtet gewesen. Warum? Meinen Sie, gehen Sie mal Ihrem Betrieb sagen, jetzt müssen wir die Löhne auf ein Drittel aber tun, dass er nur noch ein Drittel von der Zeit braucht. Da hat es ja Revolution, ist ja klar. An den Parlamentarier kürzt sich sicher keine Entschädigung und denen, die jetzt sind, gefällt es auch. Man muss ja dann auch eine Frist machen, dass das erst auf die kommende Legislatur in Kraft tritt, damit sich die Leute einrichten können. Und dann kommt dazu, die sind dann natürlich auch abhängig von dem Amt. Die sind abhängig von dem Amt, weil wenn die rausfliegen, ist das eine Katastrophe für die. Die haben ja dann nichts mehr. Und der Wert des Milizparlaments ist, dass die Leute das Leben von außen eintragen und nicht auch noch wie Beamte sind, die sich da in dem Papier drehen. Und darum muss man es machen. Das Parlament ist eine sehr wichtige Institution. Also da darf man nicht so verludern lassen, dass sie so einen Betrieb hier kommt. Und wenn Sie Kritiker schauen, die sagen, jetzt sie das Parlament kritisieren.
Schwarzbude, oder?
Jawohl, ja.
Das glaube, Hitler mal gesagt. Ja,
ja gut. Also das habe nicht, ich habe nicht gesagt, dass ich es, aber ich habe gesagt, dass also das Parlament hat sich selber eigentlich wegkastriert. Die drehen noch da umeinander, aber und die wesentlichen Aufgaben nehmen sie nämlich nicht mehr wahr. Sie müssen mal schauen, die ganze IT-Vorhaben. Da wird gesagt, es ist nicht in der Ordnung und es ist spät und dann kann man wieder Sitzungen machen. Aber das Parlament hätte den Bundesrat müssen überprüfen müssen. Der hätte schon lange sollen sagen, du Bundesrat, das ist ja so etwas Gefährliches, die IT-Vorhaben. Das gibt Verzögerungen, Geld wird rausgetan und so weiter. Das kennt man ja aus der Industrie. Du Bundesrat, es dürfen kein Vorhaben mehr sein, wo du Bundesrat nicht unterschreibst. Dann hört ihr das selber auf da mit denen. Man vergibt die Aufträge an Leute, die man gut kennt und so weiter. Und womöglich steckt man noch etwas in den Sack. Es wird bastelt und bastelt, bis es wieder passiert. Aber die wichtigen Fragen, werden dann nicht angegangen. Aber dann müsste ja das Parlament auch sagen, jetzt kontrollieren wir dich, Bundesrat. Und nicht unten da die Haufen Beamten da wie Verwaltungskontrolle und der Bundesrat schwimmt dann nebendran. Und das würde eben, das habe ich auch immer erlebt in der Industrie, Kostensenkungen führen immer zur Verwesentlichung von der Arbeit und gibt es dann auch ein gutes Klima. Aber Kostensenkungen kann man nur zu allerobersten anordnen. Und hier beim Parlament ist halt der oberste Chef ist halt die Bevölkerung. Darum muss man es von außen dran nehmen. Es ist ja das Referendum auch von außen passiert, dass sich Parlamentarier nicht einfach frei bedienen.
Noch zwei Punkte, die auch noch interessant sind, zwei Auswirkungen von Ihrem Entscheid letzte Woche. In der SVP hat es ja immer die Altersdiskussion gegeben. Es gibt die Parlamentarier, die langsam müssen zurücktreten. Hans Fehr wird genannt, der Binder ist genannt worden. Hat sich jetzt durch Ihren Rücktritt dort etwas geändert? Ist schon ein Druck jetzt auf dich?
Also zuerst muss ich sagen, ich habe nie mitgemacht, den Unsinn. Als ich Parteipräsident geworden bin, da bin ich ja noch jung, da bin ich 37 gewesen. Da habe ich doch nicht, ist das schon mal Mode gewesen. Man muss Amtszeitbeschränkungen machen und alle Reib. Als Jüngster habe ich gesagt, hört auf mit dem Mist. Wir brauchen Junge und wir brauchen Alte. Alt sein ist ja keine Qualität, aber jung sein ist auch keine. Das langt ja nicht, einfach weil einer jung ist. Da sage ich, ja, das ist spritzig, eine Spritzung langt auch nicht. Die Eltern haben mehr Erfahrung. Die können mehr einbringen in dieser Beziehung. Aber sie sind natürlich, weil sie älter sind, vielleicht weniger leistungsfähig. Kann ja sein, dass sie weniger schnell und weniger haben. Für das hat man Junge. Die Jungen können mehr machen. Die sind belastungsfähiger. Also gerade ich nie mitgemacht und ich mache es auch jetzt nicht mit. Aber es stimmt, wir haben jetzt bei der Zürcher SVP ist halt so schnell gewachsen, die sind alle in der gleichen Zeit, sind ein Haufen neu gekommen.
Ihre Generation.
Oder eine ja. Generation und die sind jetzt 67, 68 und da wird es natürlich einen Wechsel geben. Also wir haben ja die Regelung im Kanton Zürich, dass für die Nationalratsliste einer muss zwei Drittel mehr haben im Vorstand. Und da werden, wenn es also nochmal alle die antreten, werden die das nicht mehr schaffen. Im Vorstand zwei Drittel mehr. Und sonst kann die Delegiertenversammlung die noch ändern. Und wir haben in den letzten Jahren doch immer junge Leute über alle Köpfe weg auf die Liste tun und trainiert gebracht. Nathalie Rickli war vor 6 Jahren eine junge Kraft aus Winterthur. Die hat man relativ weit führen auf der Liste, um eine Chance zu geben. Und das letzte Mal hat sie die höchste Stimmenzahl von der Schweiz. Daher haben wir, weil er aus der Stadt Zürich kein Vertreter gehabt hat, man auch als Junge mit dir genommen. Der Rutz, der hat das letzte Mal andere überrundet, oder? Der hat dann schätzig gewählt worden, weil er nachgerutscht ist. Und jetzt kommt der Matter, der ist auch ein Junge, der rutscht noch. Also die Erneuerung geht normal. Alle Alten muss man ja nicht rausgehen wegen dem. Und wenn ich sehe, die jetzigen, die machen ja alle noch etwas, oder? Aber wenn das Volk die nicht mehr will und wir haben ja derjenigen, die sind, weil es ein gewisses Alter haben, also der Schlür ist nicht mehr gewählt worden, dann hat man gesagt, ja, der hat jetzt das Alter erreicht.
Peter Bodemann schreibt in seiner gestrigen Weltwochenkolumne, ich nehme an, Sie haben sie gelesen, eigentlich ist das alles eine grosse Strategie und Taktierei vom grossen Zauberer aus Herliberg. Sie kommen natürlich nicht
schon. Ja, das ist klar, er weiss immer mehr als ich. Also, das ist auf Tele Blocher zurückzuführen.
Ja, er schaut, glaube
ich. Sie haben mich hier gefragt, ja, ist das definitiv?
Oder kommen Sie nochmal? Er schaut
ja immer Tele Blocher. Die Frage muss ich jetzt nicht beantworten. Ich muss sie jetzt auch nicht beantworten.
Aber es könnte sein.
Das ist, wenn Sie mich vor einem Jahr fragen, dann treten sie zurück. Und ich sagte, die muss ich jetzt nicht beantworten. Aber man muss immer Situationen offen lassen. Man weiss nicht, was das Leben an einem antreibt. Hat derjenige, der gesagt hat, ja, sie war ja so lange im Parlament und merkt erst jetzt nach 26 Jahren, dass es langweilig ist im Parlament. Das habe ich von Anfang an gewusst, das habe ich immer gemacht. Aber in der jetzigen Zeit wäre es dumm von mir, ich rede jetzt nur von mir, die anderen können es ja anders beantworten, in dem Parlament, wo jetzt also Ineffizienz massiv eingebürgert hat und zu einem Berufsparlament wird oder geworden ist, wenn ich nebenzu, würde man die Schweiz an die EU verschaukeln. Und das ist ja so. Ich meine, wir wissen jetzt, was in diesem Beschluss kommt. Der Beschluss heisst mit der Europäischen Union, wir übernehmen das Europarecht in allen Bereichen, wo wir Verträge haben, und wir übernehmen fremde Richter. Und wenn man das macht, lang genug, sind wir am Schluss in der EU. Und der Bundesrat hat zuerst ein Rechtsgutachten machen lassen von Professor Thür, wo das ausdrücklich sagt. Er sagt, das ist ein Recht, das über der Schweiz steht, und am Schluss sind da drin Völkerrecht bricht Landesrecht, EU-Recht bricht Landesrecht. Und ausdrückt wird wer? Der Stimmbürger. Und das ist eine der starken Säulen, auch für die Wirtschaft, dass bei uns die betroffenen Stimmbürger das letzte Wort haben.
Das allerletzte Wort von dieser Sendung. Einer von Ihren guten Kollegen hat auch den Pass gehabt, das hat immer ins Bundeshaus, der Chris von Rohr, der Rocker.
Ja,
wie
gut,
hat der reagiert? Jetzt ja, den
ja,
haben
wir ja, nicht ich habe ihm geschrieben.
Den Pass
mein lieber Berater, musst du denn dein Ding abgeben. Er ist nicht sehr viel gekommen, hat ja wenig Zeit gehabt.
Ja, ja, ja.
Meistens im Ausland. Und er wird ein bisschen enttäuscht sein, dass ich da, dass er nichts gewusst
hat. Also er hat noch nicht reagiert.
Da sind ja die meisten.
Ja, ja.
Sind ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht gewusst haben voran.
Das sind beleidigt.
Ja.
Also viele Leute haben, die beleidigt sind.
Ja, so. Nicht gerade beleidigt, aber jeder. Ich meine, es war ein bisschen dumm, der Ueli Maurer als Bundesrat ist in einer Pressekonferenz, wo ihm das mitteilt worden ist. Dann hat man gesagt, weißt, ich bin am Anfang gar nicht rausgekommen. Ich habe gemeint, du trittst aus allem zurück, oder? Dann habe ich gesagt, los, ich habe mir überlegt, soll ich dich informieren, wenn ich dir den Brief geschickt hätte am Donnerstag? Ich weiss, ich bin ja Bundesrat gewesen, der kommt dem Bundesrat nicht direkt über. Da hat es einen Haufen Hände und Augen und Ohren, die das voran empfangen.
Aber sie hätten ihn anrufen können?
Ja, ich habe es probiert anrufen, aber ist dann nicht erreichbar gewesen.
Ja,
ist nicht erreichbar gewesen. Aber auch wenn er erreichbar gewesen wäre, jedem, wo man es gesagt hätte, nicht, dass er es weiter erzählt hat, vielleicht nicht, aber er hat sich so verhalten und irgendwie, das ist ja so. Also das war ja Meisterleistung von allen, die es vorher nicht gewusst haben, auch vom Tele Blocher, also der Gesprächsleiter und der Kameramann, haben sie am Morgen am 7. erfahren, wir haben sie aufgenommen.
Halb
7, die haben bis am 11. geschwiegen, bis es gekommen ist. Aber auch der, meine Toni Brunner, Präsident, hat es ja gewusst seit dem Dezember und hat verhebt.
Ihre Frau?
Hat auch, meine Frau auch.
Ihre Töchter haben es nicht gewusst gehabt?
Nein, das haben sie nicht gewusst.
Wie hat ihr reagiert?
Ja, eine hat einen Freudensprung gemacht.
Ja.
Er ist recht, hat nicht mehr auf das Bär muss. Ja. Und der andere hat gesagt, er ist das gut überlegt und so. Also, naja. Es ist für alle natürlich unerwartet gekommen, aber es hätte jetzt müssen unerwartet sein. Und ich habe es nicht gemacht aus irgendeinem Dreckspiel, sondern die Botschaft hat müssen in einmal raus. Und zwar sofort und im Vordergrund. Schreiben steht nicht Rücktritt aus dem Nationalrat, das ist eine Nebensächlichkeit, sondern die Konzentration auf die Hauptprojekte für die Schweiz.
Also wenn ich jetzt ganz klarstellen, Sie sind ja immer noch im Nationalrat, bis Ende Monat.
Jawohl.
Also wir reden immer noch mit dem Nationalrat Blocher, oder?
Ja, ja, gut. Ja, ja. Also,
formal, oder?
Also ja, ich habe das vergessen.
Also, da wäre eine weitere Sendung von Tele Blocher, auch die Hintergründe über die überraschend Rücktritt, oder wie sagt man dem? Neupositionierung, politisch, ist alle generell korrekt. Neupositionierung von Christoph Blocher. Die nächste Sendung, ganz klar, am nächsten Samstag zeichnen wir sie auf. Das ist Tele Blocher. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und bis bald.